Mittendrin oder ganz am Rand? Wie wollen wir wohnen? Der Radio Day. Auf Radio 1.
60.000 plus. 60.000 Menschen Zuwachs hat Berlin Jahr für Jahr und die wollen alle wohnen. Also höchste Eisenbahn, drüber nachzudenken, wie Berlin in den kommenden Jahrzehnten aussehen soll. Berlin 2050, unter dieser Überschrift denken Architekten nach. Und zwei Vertreterinnen oder Vertreter dieser Zunft begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen Silvia Malkovati und Bernd Albers. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Bevor wir zur Stadt Berlin, wie sie ist, kommen, wollen wir vielleicht erstmal die schiere Bevor wir die schiere Tatsachenbeschreibung betreiben, wollen wir mal gucken, wie sollte denn die ideale Stadt, in der Sie gerne wohnen würden, Frau Malkovati, wie sollte die aussehen? Was zeichnet die aus?
Ja, die ist eine sehr gute und aufregende Frage. Zuerst muss man sich verstehen, was man für Stadt haben will. Und das ist natürlich heute nicht so unstrittig. Für uns in der allgemeinen Idee einer Stadt ist noch die Stadt des 19. Jahrhunderts. Eine Stadt, die durch Häuser, Straßen, Plätze, Parken gebaut ist. Eine Stadt, die stark mit der Dialektik zwischen private und öffentliche Räume lebte, die aber mit der modernen und der zeitgenössischen Architektur und Stadtplanungsdebatte stark in Frage gestellt wurde.
Ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende erst in Weißensee und habe da ganz viele alte Schilder noch gesehen. Da stand über den Hofeinfahrten, da waren irgendwelche Speditionen oder Handwerksunternehmen drin. Das alles haben wir ja nicht mehr. Wir haben jetzt so Quartiere, da wird verkauft, da wird gearbeitet und in anderen wird gewohnt. Würden Sie, Herr Albers, mitgehen und sagen, nee, wir brauchen das mehr so wie früher, alles miteinander vermischt und verwoben?
Ja, ich glaube schon, weil das ist ja am Ende auch nach einem vielleicht kritischen Jahrhundert, wo diese Funktionen auseinanderdividiert wurden, eigentlich die Standarderkenntnis der Gegenwart, dass wir sagen können, diese Mischung war erfolgreich und wir sollten sehen, wie wir sie wieder hinbekommen. Da, wo sie ist, ist sie relativ unstrittig. Es gibt ja kaum Leute, die sagen, du solltest dieses Gewerbe, was noch da ist, woanders hin transportieren, zumal es verträglicher wird, das wissen wir. Also müssen wir uns sehr Mühe geben, und das ist nicht einfach, im Rahmen der zum Teil auch gesetzlichen Bedingungen, ökonomischen Bedingungen, diese Mischung wieder hinzukriegen. Und dann sind wir eigentlich relativ schnell bei dem, was wir vielleicht alle mehrheitlich zumindest als ideales Stadtbild vor uns haben.
Okay,
und
dann.
Dazu gehört nicht nur die Funktionsmischung, sondern natürlich auch die Mischung der Personen, der Haltung, der Kulturen und so weiter.
Dann von dem Idealbild mal rein ins Konkrete. Wie kann Berlin auch architektonisch so wachsen, also den schieren Zuwachs, den ich eben angesprochen habe, unterbringen und dabei gleichzeitig Ihrem Ideal näher kommen?
Berlin hat schon viel gemacht in dieser Richtung. Natürlich hat Berlin eine sehr besondere Geschichte. Berlin war eine Stadt dieser Art und diese Stadt ist verloren gegangen und nicht nur wegen des Krieges, sondern auch bewusst, um eine moderne Stadt zu bauen, die gerade auf dieser Zonierung gegründet war, auf dem Verkehr, so die autogerechte Stadt und so weiter. Und jetzt kommt wieder die Frage, ob die zukünftige Stadt noch nur nach hinten gucken muss. Also wollen wir Berlin wieder aufbauen oder eine neue Stadt bauen, die die Eigenschaften der Altstadt hatte.
Wenn Sie sagen, Berlin hat da schon viel gemacht, was wären denn so Projekte, wo Sie sagen, das geht in die richtige Richtung?
Also ich glaube, dass schon vor dem Fall der Mauer, also in den 70er Jahren, gab es viele kulturelle Debatten, die zum Beispiel mit den Sommerakademien, die von Oswald Matthias Ungers organisiert wurden, die IBA Berlin 1979, 84, da hat man schon viel über Themen wie Stadtgrundriss gesprochen, über eine gewisse Vielfältigkeit der Funktionen und auch über eine räumliche Vorstellung, wie diese Stadt aussehen muss. Mhm. Und diese räumliche Vorstellung hat natürlich viel mit der Dichte zu tun, mit der Beziehung zwischen Gebäuden und Straßen, mit den Erdgeschossen dieser Gebäude, die die öffentlichen Räume, wo das städtische Leben stattfindet.
Wie finden Sie das, Herr Albers, genau dieses Zusammenspiel von Gebäuden, Straßen und den Erdgeschossern, die da bespielt werden? Also dieses Bild der Stadt, wie stellt sich das in Berlin derzeit dar?
Ja, gemischt, genau so, wie ich es anfangs schon gesagt hatte. Im Grunde genommen ist in den, nennen wir sie mal, gründerzeitlichen Quartieren diese Mischung relativ unproblematisch, auch aufgrund einer gewissen Dichte vorhanden und wird ja auch geschätzt. Und in den Bereichen, wo diese Trennung stattgefunden hat, hat dieses Erdgeschoss natürlich seine Bedeutung verloren, weil auch der ein ganz anderer Raumbegriff, der wurde ja auch erwähnt, dort praktiziert wurde. Das heißt, diese berühmt-berüchtigte Licht-Luft-Sonne-Stadt hat natürlich ganz andere Wohnvorstellungen und Stadtvorstellungen als das, was jetzt die gründerzeitliche oder auch vorgründerzeitliche historische Stadt ausmacht.
Wie sehen Sie das, was in Berlin gerade passiert? Hat die Stadt eher Wachstumsschmerzen, also so eine Art Nachteil durch dieses Wachstum? Oder würden Sie sagen, nee, das ist klar eine Chance zur Veränderung, da steckt was Gutes drin?
Also meines Erachtens ist das ja ein Phantomschmerz, der dort diskutiert wird. Erstens, weil die Stadt, oder vor allen Dingen, weil die Stadt eigentlich, gerade Berlin, über ihre vergleichsweise junge Geschichte eine chronische, oder eine konstante, das ist ja nichts Krankhaftes, also eine konstante Entwicklung im Zweifelsfall auch des Wachstums erlebt hat. Das ist mit der Groß-Berlin-Werdung 1920 eine der dramatischen Vorgänge natürlich, wo quasi eingemeindet wurde. Es ist aber immer gewachsen. Das Wachstum ist eigentlich der Normalfall für eine Stadt wie Berlin oder für in dem Fall Berlin und keine Ausnahmezustand, dass man jetzt so tut, als ob das eine prioritär problematische Situation ist, ist einigermaßen unverständlich.
Die Stadt wächst und das ist gut so. Berlin 2050 haben Silvia Malkovati und Bernd Albers vor Augen, ihres Zeichens beide Architekten. Und wir wollen uns diese künftige, gewachsene und wachsende Stadt gleich noch genauer anschauen.
Bist du noch drin oder bist du schon raus? Wie wollen wir wohnen? Der Radio Day auf Radio 1.
Bei mir zu Gast an unserem Radio Day Zimmerküche-Bad sind Silvia Malkovati und Bernd Albers. Eben haben die beiden Architekten uns ihr Wunschbild der lebenswerten Stadt Berlin im Jahr 2050 gezeichnet. Das ist eine gemischte Stadt, gemischt was die Nutzung betrifft, gemischt auch was ihre Bevölkerung betrifft. Und jetzt würde ich mit Ihnen beiden gerne ganz konkret besprechen, wie und an welchen Stellen Berlin mehr Menschen beherbergen kann. Frau Malkovati, jetzt gibt es ja viele Stellen, an denen man nachverdichten könnte. Das ist so dieser Begriff, den wir in den vergangenen Jahren gelernt haben. Man könnte an die Ränder der Stadt gehen und dort bauen oder auf den schon bestehenden Wohnhäusern obendrauf was setzen oder die immer noch reichlich vorhandenen Brachen nutzen. Was wäre Ihr Favorit? Wo sollte Berlin wachsen?
Ja, Untertitel dieser Ausstellung Berlin 2050 war konkrete Dichte. Mhm. Und mit diesen Begriffen wollten wir gerade uns auf den Tat beziehen, dass in Berlin, in der Stadt, in der bestehenden Stadt, eine Menge Möglichkeiten gibt, weiterzubauen. So neue Gebäude, Umbauten, unterschiedliche leere Gebiete, die neu entwickelt werden oder Industriegebiete, die noch ganz zentral in der Stadt sind und zu Wohnquartiere umgebaut werden können.
Das heißt, all das, was ich gesagt habe, sollte gleichzeitig passieren? Sie favorisieren da nicht nur ein Gleis?
Ich glaube, dass die können gleichzeitig funktionieren, weil die hängen aus sehr unterschiedlichen Problemen wie Orte, Zeit, Wirtschaft, Politik. Also es sind alle Möglichkeiten, die innerhalb dieses Bild der Stadt gleichzeitig entstehen können.
Jetzt versucht Rot-Rot-Grün, also der Senat in Berlin, die in den vergangenen Jahren ja klar verpennte Entwicklung nachzuholen. Neubauquartiere werden ausgewiesen. Reicht das aus, um die Menschen gut unterzubringen, Herr Albers?
Ja, ist es sicherlich nicht falsch, Neubaugebiete auch zu entwickeln, aber dazu, da gilt das Gleiche, dass man einfach nicht end oder weder sagt, sondern sehr vieles gleichzeitig macht. Das wird ja auch gemacht. Es gibt aber natürlich auch offensichtlich Tabubereiche, die man nicht anfasst. Das sind zum Teil eines meiner Lieblingsthemen, die Mitte der Stadt, also das, was wir sozusagen unter Marx-Engels-Forum oder Rathaus-Forum kennen, ein völlig absurd leerer Raum. Da wird das Wohnungsproblem nicht gelöst, aber da werden vielleicht andere Fragen möglich. Es gibt sehr viele auch innerstädtische Siedlungen der 50er, 60er Jahre, die nach dem Modell der offenen oder aufgelösten Stadt funktionieren sollten, aber nicht wirklich tun. Zum Teil wären sie besser aufgehoben, wenn sie am Stadtrand sind. Sie sind aber in der Innenstadt und man könnte die und sollte die auch möglicherweise mit einem neuen Leitbild versehen. Und
was sagen, wäre das zum Beispiel für einen Kiez oder für ein Areal?
Ja, eines der großen, sehr strittigen Bereiche ist die Karl-Marx-Allee, erster Bauabschnitt. Also der zwischen Alexanderplatz und Strausberger Platz. Ein Bereich, der natürlich ein gigantisches Potenzial hat. Man muss sich dann natürlich möglicherweise verabschieden von einem Leitbild. Das ist auch das Problem, glaube ich, was wir in solchen Fällen haben, nicht immer. Ja. Weil ich glaube, es wäre auch schöner, wenn wir mehr über die Chancen reden würden. Und zweifellos braucht man dann auch Orte dafür, dass man die Begeisterung für die städtische wieder erweckt, was ja im Grunde genommen in der Substanz da ist, die ja alle toll finden. Das ist ein eigenartiges Phänomen, dass man sich an der Dichte nicht richtig freuen will.
Dann lassen Sie uns mal über ein Sinnbild der Dichte reden. In Berlin stets beliebt ist ja die Diskussion um Hochhäuser. Es wird nach Dubai geguckt und nach Frankfurt am Main und überall hin. Selber haben wir aber so richtig keins. Am Alex soll jetzt eins entstehen. Wir haben vor kurzem hier im Programm drüber geredet. Und die Pläne klingen in meinen Ohren nach einem reichen Silo, also so einem Spekulationsobjekt für die internationale Haute Volée. Die Berlinerinnen und Berliner haben da eher wenig von für. Wie sinnvoll halten Sie Hochhäuser und auch dieses Projekt?
Gut, der Alexanderplatz ist ja ein altes Phänomen der 90er Jahre, wenn man so will. Das war der Traum von der Stadtkrone, die man jetzt natürlich nicht mit sozialem Wohnungsbau gedacht hat. Das war nie so gemeint, sondern von mir aus auch für eine wohlhabendere, damals noch als Bürohochhäuser konzipierte Klientel. Das ist, glaube ich, nicht schädlich, ist aber nicht das Relevante für das Thema Hochhäuser. Ich finde diese Hochhausdebatte in Berlin ziemlich, wie soll man sagen, dilettantisch, weil man weiß, dass das in einer Stadt wie Berlin, die liegt zuletzt durch Teilung und durch Größe eine ganz andere Spezifik hat als Frankfurt, natürlich immer eine städtebauliche Frage ist und nicht eine quantitative. Dass man im Wohnhochhaus nicht die soziale Frage des Wohnens lösen kann, das weiß jeder.
Das heißt, Sie sind schon beide Fans von Hochhäusern oder würden Sie sagen, super, dass wir diese Traufhöhe haben?
Ich glaube, dass in Berlin hat man zum ersten Mal auch das Thema europäischer Hochhaus thematisiert. Es ist nicht einfach die Importierung eines Modells, das von Amerika kommt und einfach jetzt so eine globale Geschichte hat, sondern eben den Versuch, ein Hochhaus zu haben, das mit den städtischen Charakter der Stadt sich auseinandersetzt, nämlich Erdgeschosse nochmal. Also Hochhäuser bedeutet nicht nur hochbauen, sondern auch sich in dem Stadtgewebe zu beziehen. Und das ist etwas ganz wichtig, wenn man in der Stadt Hochhäuser bauen will.
Wäre ein Hochhaus sowas, was Sie vorhin ansprachen, Herr Albers, etwas, womit man die Stadtbewohnerinnen und Bewohner begeistern kann für Stadt, für Dichte? Oder ist das eher was, wo alle schreiend davonlaufen?
Ich glaube, es ist immer attraktiv, in einem Hochhaus zu sein. Und es ist auch attraktiv, Hochhäuser zu sehen, wenn sie diese Bedingung erfüllen, dass sie ein Beitrag zur Stadt sind. Dass es einen Mehrwert geben für die Stadt und keine quantitative, additive Akkumulation von Kapital. Das ist natürlich immer der Verdacht. Im Umgekehrten haben wir in Berlin im Grunde genommen eine Tradition des sozialen Wohnungsbaus in Hochhäusern. Die Hochhäuser sind ja nicht per se Orte, wo jetzt die Gesellschaft unbedingt wohnen will. Das ist ja real nicht der Fall. Übrigens haben wir sehr viele in Berlin. Aber die sind alle nicht relevant für den inneren Bereich, nehmen wir mal den Innenstadtbereich. Städtebaulich sind sie relativ marginal. Einige Fälle gibt es jetzt vernünftigerweise am Potsdamer Platz. Da ist natürlich auch die Frage, wie sieht ein Hochhaus aus? Wie funktioniert es und wie sieht es aus? Ich meine, wenn sie natürlich aussehen wie gestapelte x-beliebige Wohnetagen, dann reicht das dem Auge natürlich nicht und damit auch der Stadt nicht.
Das sagen uns Bernd Albers und Silvia Malkovati. Wir reden drüber, wie sich die Stadt Berlin verändert, wie sie sich vielleicht auch verändern sollte und wie dieses Wachstum sinnvoll gelenkt und angeleitet werden kann. Und gleich wollen wir drüber sprechen, wie so eine Entwicklung oder vielleicht eine ganz andere für die Stadt Potsdam aussehen könnte. Vielen Dank bis hier.
Mittendrin oder ganz am Rand? Wie wollen wir wohnen? Der Radio Day auf Radio 1.
Nicht nur Berlin wächst, auch die benachbarte Landeshauptstadt Potsdam brummt. 140.000 Einwohner haben 1990 in Potsdam gelebt. Im vergangenen Jahr waren es 35.000 Menschen mehr. Die Immobilienpreise ziehen natürlich entsprechend nach. Silvia Malkovati und Bernd Albers lehren beide an der Fachhochschule Potsdam im Fachbereich Architektur. Und eben haben wir über die wachsende Stadt Berlin gesprochen. Willkommen nochmal.
Hallo. Dankeschön.
Ich war vor ein paar Wochen im Norden Potsdams unterwegs, auch in und um Ihre Fachhochschule rundherum und habe gesehen, direkt davor und dahinter wird der Traum vom Einfamilienreihenhaus nicht nur geträumt, sondern auch gebaut und bewohnt. Wie sinnvoll finden Sie diese Entwicklung? Sie sehen das ja auch jeden Tag.
Naja, das sind ja noch nicht mal Einfamilienhäuser, das sind ja zum Wesentlichen solche sogenannten Stadtvillen, die leider mit einem nichts zu tun haben, nämlich mit dem Thema Stadt. Und das ist natürlich eines dieser merkwürdigen Entwicklungsgebiete dort in Potsdam, die zwar tausendfach diskutiert worden, wo auch Unmengen an Stadtplanern wahrscheinlich endlose Papiere geschrieben haben, aber die Erscheinung dieses Quartiers ist vielleicht nicht überall gleich schrecklich, aber doch im Wesentlichen wenig inspirierend.
Wieso? Was vermissen Sie?
Man vermisst natürlich genau das, was wir die ganze Zeit wahrscheinlich schon diskutieren oder was wir jetzt mehrfach gesagt haben, dass wir eine Art von Mischung uns vorstellen können müssen und dass wir uns andere Räume vorstellen müssen. Das sind Häuser, die darauf angelegt sind, dass von allen Seiten möglichst viel Licht und Sonne eintritt, aber sie stehen im Grunde genommen auf der Wiese. Sie haben keinen Begriff von Öffentlichkeit. Und sobald dieser Begriff der Öffentlichkeit oder der Differenz von Privatheit und Öffentlichkeit aus der Städtebaudiskussion eliminiert wurde, muss man sagen, setzt natürlich diese Erosion ein. Das heißt, vor dem Haus gibt es noch 5 Meter oder wie viel auch immer diffuse Grünfläche. Im Zweifelsfall wird es eine Parkplatzfläche. Die läuft dann unter Grün. Die Stadtplaner, Entschuldigung, wenn ich diese Polemik etwas mehr erlaube, würden es wahrscheinlich irgendwie Grün nennen. Eigentlich ist es im Grunde genommen einfach Rasen. Gegenständlich ist es Rasen. Mit Stadt nichts zu tun. Und damit verliert natürlich die Straße ihre Bedeutung. Das heißt, die Häuser vis-à-vis finden nicht mehr zueinander, wie man so schön sagen könnte. Und es entsteht diese Silohaftigkeit. Die muss jetzt nicht schlecht aussehen. Das ist jetzt nicht so, dass die Häuser schlecht sind. Der Städtebau ist ein Desaster.
Also Sie vermissen diese Mischung an Gewerbe, an Nutzung, an Bewohnern.
Das ist auch ein formales Problem. Ja. Das heißt, diese Isolierung des Baukörpers führt dazu, dass die Straße verloren geht. Und wenn die Straße verloren geht, ist das Spiel im Grunde genommen nicht wieder zu gewinnen.
Das ist merkwürdig in Potsdam, wo auch im Stadtzentrum große Quartiere durch Villen gebaut sind, die trotzdem eine städtische Dimension erreichen. Und dann stellt man sich die Frage, wie schaffen sie das? Und warum können wir heute nicht sowas machen? Die Straßen sind Straßen mit schöner kleinen Mauer, Eintrittstoren, die trotzdem dann kubische Villen im Garten haben, die aber eine städtische Dimension garantieren. Und dann ab und zu gibt es ein kleines Café, ein Restaurant und dann ein kleines Platz. Also es ist der Versuch auch ein ländliches Typus in eine städtische Dimension mitzubringen. Und das, glaube ich, ist eine offene Frage für Städtebau, die eine angemessene Antwort bekommen kann.
Die Beispiele sind im Grunde alle da. Das ist auch eine unserer Voten, dass wir uns erstmal darum kümmern, was gibt es eigentlich Positives. Im Zweifelsfall natürlich, um das zu studieren. Denn ich kann nicht einen Entwurf machen, wenn ich nicht weiß, was es in meiner eigenen Disziplin historisch Positives gegeben hat.
Das ist ein didaktisches Modell. Sie gucken ja tatsächlich, um solche Modelle zu gewinnen, in die Vergangenheit. Wir haben das auch schon in den beiden vorangegangenen. Wir versuchen es trotzdem. Wir haben ja schon in den vergangenen beiden Runden drüber gesprochen, dass Sie sagen, die Stadt des 19. Jahrhunderts ist eine, die lebenswert ist, die eine Mischung bereithält, die dafür sorgt, dass die Stadt als solche funktioniert. Jetzt versucht ja Potsdam ähnlich oder analog auch wie Berlin genau das. Da wird fleißig gearbeitet an der Rekonstruktion der historischen Mitte. So heißt es beim Berliner Stadtschloss. So heißt es in Potsdam bei der Garnisonskirche. Da könnte man auch sagen, zurück in die Zukunft, kann das funktionieren oder sind das nicht Fassadenstraßen, wie wir sie hier aus dem Studio Babelsberg kennen?
Also meiner Meinung nach ist das Wort Rekonstruktion etwas mehrdeutig. Das heißt, dass es sich nicht um eine stilistische Rekonstruktion, sondern eine räumliche Rekonstruktion. Die Werte des Raumes sind nicht so direkt an der Architektur in ihrer Form bezogen, sondern könnte man auch mit anderen Architekturlösungen und einer anderen Architektursprache die städtische Räume definieren. Also jetzt gibt es natürlich eine große Welle, die in Richtung einer philologischen Rekonstruktion alter Gebäude gibt. Das kann natürlich für besondere Monumente eine Bedeutung haben, die auch für die Gesellschaft und für das kollektive Gedächtnis etwas besonders sind.
Aber wenn Sie sagen, Ihnen geht es gar nicht so sehr um die Bauten, dass das nun eins zu eins optisch so aussieht wie früher, egal ob es nun so gebaut ist oder gegossener Beton, sondern Ihnen geht es eher um die Beziehung, die so einen Raum stiftet. Was wäre denn ein alternativer Entwurf und warum fällt es uns so schwer, den zu denken?
Ja, das ist die große Aufgabe der Architektur, also gute Gebäude zu schaffen. Und das ist auch, was wir versuchen in der Hochschule zu bringen. Also eine Diskussion, was kann eine zeitgenössische Architektur zu einer guten Stadt beibringen.
Haben Sie vielleicht dann zum Abschluss des Gesprächs ein Beispiel, egal aus welcher Stadt, wo Sie sagen, da ist genau das gelungen. Da wurde eine historische Rekonstruktion nicht so betrieben, dass man irgendwas abmalt aus alten Fotoalben und dahin stellt, sondern einen eigenständigen Entwurf liefert, der up to date ist und der auch über die Zeit hinaus bestehen wird.
Naja, die Rekonstruktion ist auch keine Neuigkeit. Es ist, wird eigentlich wurde immer gemacht und wird immer wieder weiter gemacht. Und es ist im Moment etwas auch ein Modethema geworden. Ich komme aus dem Münsterland und da, wenn man in Münster gelebt hat, dann weiß man, dass der Prinzipalmarkt im Wesentlichen städtebaulich wiederhergestellt wurde mit neuen Architekturen in Anlehnung an die historische Architektur. Wir kennen das Beispiel jetzt gerade in Frankfurt, dass im Stadtkern der Stadtgrundriss wieder aufgebaut wird mit neuen Häusern, mit individuellen Häusern, aber auch zum Teil mit rekonstruierten. Wir kennen Beispiele aus Dresden, wir kennen also eine Menge erfolgreiche Modelle, die mögen nicht immer so effektiv sein, wie sich der Autor vielleicht gedacht hat, aber sie sind im Grunde genommen mit einer hohen Akzeptanz ausgestattet und man kann sie und muss sie wohl alle unter dem Stichwort Rekonstruktion des Stadtraums sehen. Was heißt das im Zweifelsfall auch für Potsdam? Wenn wir uns diese Stadtmitte anschauen, dann haben wir heute schon, unabhängig davon, dass es noch lange nicht abgeschlossen ist, eine Vielfalt von räumlicher oder eine Pluralität von Räumen, die es vorher nicht gab. Das ist ein Riesengewinn, indem man auf den historischen Stadtgrundriss sich bezieht. Es ist ja nicht so, als ob unsere Disziplin nicht versucht hätte, Alternativen zu entwickeln. Nur am Ende haben sie ein Stück weit, oder viele sind gescheitert. Darum sind sie auch zur Disposition gestellt und die Versuche, es nur geometrisch zu machen, haben vielleicht auch nicht gereicht.
Das sagen uns Silvia Malkovati und Bernd Albers. Die beiden planen Städte und Häuser und wie sie sich lebenswerte Städte vorstellen, habe ich mit Ihnen besprochen und bedanke mich für den Besuch bei uns an dem sonnigen Feiertag.
Danke Ihnen auch.
Schönen 1. Mai.
Dankeschön.
Noch.